mit dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Servus und herzlich willkommen bei uns. Ihr hört den Politik-Podcast mit dem Brennglas mit Raphael Schulz und Xiao Zhen, das bin ich. Wir senden gerade die 61. Ausgabe unseres Formats und freuen uns sehr, dass ihr heute wieder oder vielleicht auch das erste Mal mit dabei seid. Ihr hört uns frühestens am Sonntag, den 12.10. Aufgenommen haben wir diese Episode aber am Nachmittag des 11.10.2025. Das zur Transparenz. Ja, und wie in unserer letzten Folge vom 7. September bereits angekündigt, erscheinen wir diesmal eine Woche später als ursprünglich terminiert. Dafür dauert es bis zur nächsten Folge aber dann nur noch 3 Wochen. Der Grund für die Folgenverschiebung war diesmal jedoch ein erfreulicher, denn Raffi hatte mal wieder Urlaub und war auch im Urlaub. Wir hatten uns ja bereits kurz nach eurer Rückkehr relativ ausführlich darüber ausgetauscht, aber magst du an dieser Stelle vielleicht noch etwas ergänzen, das du mir noch nicht erzählt hast? Ich meine, die angefutterten Kilos waren ja diesmal eher von untergeordneter Bedeutung, was ich so mitbekommen habe.
Ja, servus und hallo zusammen auch von mir. Also erstmal möchte ich mal etwas klarstellen, ehe hier möglicherweise der Eindruck des faulen Deutschen zementiert wird. Du sagtest ja schließlich ziemlich überzeugend, ich habe mal wieder Urlaub gehabt. Selbst nach diesem letzten stehen bei mir aber noch immer 15 Resturlaubstage zu Buche. So viel Urlaub war also heuer noch gar nicht. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich lieber arbeite. Ich arbeite aber freilich gerne, erhole mich dann aber mindestens genauso gerne auch davon.
Ja, das ist fair.
Und ja, faire Lastenverteilung, auch darüber bleibt heute zu sprechen. Siehste?
Ja.
Und das mit dem Erholen, ist heuer, muss ich sagen, wirklich gut gelungen. Durchgehend gutes Wetter, nahezu badewannentaugliche Meertemperaturen und, auch wenn diesmal nicht so ausgeprägt auf der Waage sichtbar, viel, viel gutes Essen. Diesmal habe ich aber schon während meines Aufenthalts an der türkischen Riviera durch fast täglich mehrstündiges Schwimmen wohl dafür gesorgt, dass die Pfunde gleich wieder verbrannt wurden. Und der Kopf entsprechend frei wurde. Einen im wahrsten Sinne des Wortes kühlen Kopf bekam ich ja indes gleich nach der Landung in München zwangsläufig wieder. Von um die 30 Grad auf knapp 6 Grad Außentemperatur zu fallen, war schon hart in den ersten Tagen. Aber umso frischer bin ich nun für unsere heutige Herbstfolge.
Ja, das freut uns doch alle. Ja, worüber wollen wir in dieser, also heute, sprechen? Seit unserer letzten Folge ist politisch im In- und Ausland viel, ich sag mal, durchaus Wegweisendes passiert. Und auch deshalb war es in der Folgenvorbereitung erneut gar nicht so einfach für uns, einzelne Themen rauszupicken, weil wir aktuell einfach ziemlich viele Ereignisse und Entwicklungen persönlich sehr spannend, interessant und auch berichtenswert finden. Damit wir vor allem eure, aber auch unsere Zeit- und Aufmerksamkeitsspanne nicht überstrapazieren, bleibt es aber auch heute wieder bei 2 Updates und einem Hauptthema. Im Hauptthema soll es auch diesmal um den von Bundeskanzler Merz schon mehrfach ausgerufenen sogenannten Herbst der Reformen gehen. Konkret wollen wir uns diesmal einige Beschlüsse des letzten Koalitionsausschusses anschauen, die durchaus weitreichende Folgen, vor allem in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Verkehr und Industrie oder Rente hätten, sofern sie auch gesetzlich so umgesetzt werden können. Das heißt, was bis jetzt vorliegt, ist eine politische Einigung der Koalitionspartner CDU, CSU und SPD in Papierform. Daraus müssen jetzt Gesetzentwürfe entstehen und anschließend Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat passieren. Erst dann werden sie zu geltendem Recht. Nach dem Update geht's dann gleich rein in die neue Grundsicherung. Anschließend beschäftigen wir uns noch mit der Aktivrente sowie Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und Anreizen für mehr E-Mobilität. Hier aber erstmal unser heutiges
Brennglas-Update. Wir wollen mit einem Update zur Wahl von neuen RichterInnen des Bundesverfassungsgerichts starten. Im Juli dieses Jahres war ein erster Anlauf zur Wahl von 3 neuen VerfassungsrichterInnen überraschend und in durchaus aufsehenerregender Weise gescheitert. Im Sommer sollte unter anderem die angesehene Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf auf Vorschlag der SPD gewählt werden. Sie wurde von der Union kurz vor knapp trotz vorheriger Mehrheit im Richterwahlausschuss aber nicht mehr mitgetragen. Die Wahl platzte am Morgen des ursprünglichen Wahltages kurzfristig, eine handfeste Koalitionskrise drohte. Auch um eine weitere Verschärfung derselben und vor allem um Schaden vom Ansehen des Bundesverfassungsgerichts Verwaltungsgerichts abzuwenden, erklärte die Betroffene selbst im August schließlich ihren Rückzug von der Kandidatur. Hierüber und über die ganze damit zusammenhängende Hängepartie berichteten wir bereits in unserer vorletzten Folge vom 10. August in einem Brennglas-Update. Wenn ihr also an noch mehr Hintergründen zum Thema der heuer sehr schwierigen Verfassungsrichterwahl interessiert seid, hört gerne in unsere Episode 59 noch einmal rein. Heute können und wollen wir, wie vielleicht manche von euch bereits mitbekommen haben, festhalten, dass die Richterwahl im zweiten Anlauf Gott sei Dank recht geräuschlos funktioniert hat. Bereits am 25. September nahm der Deutsche Bundestag diesen zweiten Anlauf und wählte die schon beim ersten Mal zur Wahl gestandenen JuristInnen Günther Spinner und Ann-Kathrin Kaufhold zu neuen VerfassungsrichterInnen. Anstelle der einstigen SPD-Kandidatin, die sich aufgrund der gegen sie geführten rechtspopulistischen Kampagne zum Rückzug gezwungen sah, nominierten die Sozialdemokraten die frühere Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, Dr. Sigrid Emmenegger. Emmenegger arbeitete am Bundesverwaltungsgericht im 11. Senat, der vor allem für das Recht des Ausbaus von Energieleitungen zuständig ist, und wechselt nach ihrer Wahl nun nach Karlsruhe, wo sie am Bundesverfassungsgericht im 2. Senat auf Doris König, die bisherige Vizepräsidentin des Gerichts, folgt.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Günther Spinner auf einen entscheidenden Richter des 1. Senats, nämlich auf Dr. Josef Christ, folgt und Ann-Kathrin Kaufhold ersetzt fortan Dr. Ulrich Majdowski, einen bisherigen Verfassungsrichter des 2. Senats. Doch nochmal kurz der Reihe nach. Sehen wir uns die Abstimmungsergebnisse des 25. September mal kurz an. Auf Spinner entfielen 424 Ja, 178 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Kaufhold konnte 440 Stimmen auf sich vereinigen. Emmenegger erhielt 446 Ja-Stimmen. Die Wahl zur Besetzung von Richterstellen am Bundesverfassungsgericht ist geheim. Zum Richter ist gewählt, wer eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages, also mindestens 316 Stimmen, auf sich vereinigt. Nach Artikel 94 des Grundgesetzes besteht das Bundesverfassungsgericht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern, beispielsweise aus der Wissenschaft. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Bundeslandes angehören. Die beiden Senate des Bundesverfassungsgerichts setzen sich jeweils aus 8 Mitgliedern zusammen. Nach der diesmal glücklicherweise erfolgten Wahl im Deutschen Bundestag folgte vor wenigen Tagen am 7. Oktober der formelle Akt im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier ernannte die gewählten neuen RichterInnen an diesem Tag offiziell und entließ zuvor die 3 planmäßig ausscheidenden Hüter der Demokratie, wie er das Amt von VerfassungsrichterInnen in seiner Rede bezeichnete.
Der Bundespräsident nahm in seinen Worten an die versammelten Juristinnen und Juristen auch indirekt Bezug auf den langen und steinigen Weg, der für die Neubesetzung diesmal zurückzulegen war. Er sagte wörtlich, Zitat, »Der Weg zu diesem heutigen Tag hat Ihnen allen Geduld abverlangt. Er hat uns daran erinnert, welch hohe Verantwortung alle Verfassungsorgane tragen, wenn es um die Besetzung unseres höchsten Gerichts geht und um den respektvollen Umgang mit Kandidatinnen und Kandidaten, solchen, die bereit und geeignet sind, dieses wichtige Amt auszuüben. Zitat Ende. Gleichzeitig hob Steinmeier im weiteren Verlauf seiner Rede gerade mit Blick auf die heutige Zeit die hohe Bedeutung von unabhängigen Gerichten hervor. Hierzu führte das Staatsoberhaupt wörtlich Folgendes aus, Zitat, »Unsere Welt verändert sich in rasantem Tempo. Und sie stellt dabei auch unsere liberale Demokratie auf die Probe. Wir erleben, dass autoritäre Kräfte versuchen, sich der liberalen Demokratie zu bemächtigen, auch dort, wo wir das niemals für möglich gehalten hätten. Und dort, wo dieser Kampf begonnen hat, da ist es immer zuerst der Rechtsstaat und insbesondere die Unabhängigkeit der Justiz, die angegriffen und untergraben wird. Das ist kein Zufall. Denn die Gerichte, die die Verfassung schützen, sind Hüter der Demokratie, sind die Institutionen, die sich Willkür und autokratischer Selbstherrlichkeit in den Weg stellen. Zitat Ende. In diesem Sinne wünschen wir den neuen DemokratiehüterInnen für ihre kommende maximal 12-jährige Amtszeit in Karlsruhe eine umsichtige und besonnene Hand für uns alle.
Ja, zu unserem zweiten Update geht's mal wieder in den Nahen Osten mit einer zumindest vorerst guten Nachricht. Und gute Nachrichten gab es aus dieser Region in den vergangenen Jahren ja praktisch nie. Seit Freitag hält die Feuerpause in Gaza. Der sichtbare Startpunkt eines US-vermittelten Fahrplans, der binnen Tagen erste Geisel- und Gefangenenaustausche, Teilrückzüge der israelischen Armee und deutlich mehr humanitäre Hilfe vorsieht. Auf den Straßen zeigt sich das sofort. Menschenströme bewegen sich zurück in zerbombte Viertel, während israelische Einheiten aus dicht besiedelten Zonen abziehen. Das ist mehr als Symbolik, aber noch weit entfernt von Stabilität. Es ist eine Atempause unter Aufsicht und ein Test, ob Politik, Militär und Hilfslogistik gleichzeitig funktionieren können. Politisch ist dieser Schritt die erste Phase eines von US-Präsident Trump vorgelegten 20-Punkte-Plans, dessen Kern die sofortige Deeskalation, ein gestaffelter Geiselgefangenenmechanismus, militärische Entflechtung in urbanen Räumen, eine massive humanitäre Brücke und der Aufbau einer internationalen Koordination für Verwaltung und Wiederaufbau ist. Das Weiße Haus stellt diesen Ansatz als Fahrplan dar. Israels Kabinett hat den Einstieg am 9. Oktober gebilligt. Vermittler sind vor allem Katar und Ägypten. Entscheidend ist, dass der Plan Abfolgen ordnet, aber nicht alle Endfragen klärt, etwa Entwaffnung, dauerhaftes Grenzregime und die künftige politische Vertretung in Gaza. Im Takt dieser ersten Tage steht der Austausch an der Spitze. Zunächst sollen rund 20 lebende Geiseln freikommen. Insgesamt ist in weiteren Stufen von bis zu 48 Geiseln, die freikommen sollen, die Rede. Im Gegenzug will Israel mehrere hundert palästinensische Gefangene entlassen. Prominente Figuren wie Marwan Barghouti stehen jedoch nicht auf den Listen. Alle Seiten wissen, dass genau dieser Rhythmus die politische Temperatur bestimmt. Jede Verzögerung erhöht den innenpolitischen Druck in Israel und den Zynismus in Gaza.
Am Boden wirkt die Feuerpause ambivalent. Ja, die Schüsse sind verstummt. Die Armee verlegt sich aus Innenstädten und Hilfskorridore sollen auf mehrere hundert Laster täglich wachsen. Gleichzeitig kehren viele in Trümmerfelder zurück. Kaputte Straßen, kollabierte Kliniken, kaum Strom oder sauberes Wasser. Aus dieser Diskrepanz entsteht die in Anführungsstrichen humanitäre Dividende oder ihr Ausbleiben. Wird sie spürbar? Gewinnt der Prozess Legitimität? Bleibt sie aus, kippt die Stimmung wahrscheinlich schnell. Genau hier will Europa ansetzen. Die EU reaktiviert ihre Grenzmission in Rafah und bereitet gemeinsam mit Ägypten die Wiedereröffnung des Fußgängerübergangs für den 14. Oktober vor. Das ist technokratisch und genau deshalb aber zentral für Versorgung, Rechtsklarheit und Vertrauen. Für Israel ist diese Abfolge ein sicherheitspolitischer Balanceakt. Premier Benjamin Netanyahu verkauft die Feuerpause als Ergebnis militärischen Drucks. Seine Kernbotschaft, die Hamas müsse entwaffnet werden, auf dem leichten oder dem harten Weg. Damit adressiert er zwei heimische Publika zugleich. Die rechte Koalitionsbasis, die Konzessionen misstraut und die Familien der Geiseln, die sichtbare Fortschritte verlangen. Politisch hängt sein Spielraum an der Frage, ob der Austausch funktioniert und ob eine internationale oder palästinensisch-technokratische Übergangsverwaltung Sicherheitsgarantien liefern kann, die im israelischen Mainstream tragen. Gelingt dies nicht, drohen ihm Angriffe von rechts sowie Vertrauensverluste in der Mitte. Für die Hamas ist der Einstieg in den Tausch ein kalkuliertes Risiko. Kurzfristig schafft er Luft gegenüber einer kriegsmüden Bevölkerung und verschafft symbolisches Kapital. Mittelfristig aber droht Kontrollverlust, falls Verwaltung, Grenzmanagement und Sicherheit in koordinierte und international überwachte Bahnen übergehen. Ausländische Aufsicht und eine offizielle Selbstentwaffnung lehnt die Hamas nämlich ab. Stattdessen setzt sie darauf, dass die internationale Gemeinschaft zuerst Verwaltung und Versorgung stabilisiert und die Waffenfrage vorerst noch nach hinten schiebt. Ob diese Rechnung aufgeht, entscheidet die Alltagsebene. Funktionieren Wasser, Kliniken, Schulen und kommen Löhne? Ohne sichtbare Verbesserung wird jede Übergangsstruktur als Fremdherrschaft gelesen werden. Für die Palästinenserinnen und Palästinenser ist die Pause existenziell, aber brüchig. Die nächsten Wochen sind ein Wettrennen zwischen logistischer Kapazität und politischer Geduld. Hilfskonvois müssen planbar werden, Genehmigungen transparent, Prioritäten nachvollziehbar. Trinkwasser, Notstrom, Krankenhausbetrieb, sichere Korridore. Parallel braucht es eine legitime, arbeitsfähige Übergangsverwaltung mit Budgethoheit, Personal und klaren Kommunikationskanälen. Fehlt diese Basis, kann politisches Vertrauen binnen Wochen verbrennen. Gelingt sie, entsteht erstmals allerdings wieder Raum für eine geordnete Debatte über Zuständigkeiten und spätere mögliche Wahlen.
Die USA sind Architekt und auch Garant dieses Modells. Inhaltlich erinnert Trumps 20-Punkte-Plan an frühere 3-Phasen-Vorschläge. Feuerpause, Austausch, Verhandlung und Wiederaufbau. Gießt sie aber in ein stärker US-geführtes Governance-Design, inklusive der Idee einer internationalen Koordinationsinstanz, in Berichten als Board of Peace skizziert. Washingtons Erfolg hängt an 2 Schrauben. Erstens an der Dauerbindung arabischer Partner, die Geld, Grenzregime und Sicherheit mittragen, und zweitens an der innenpolitischen Resilienz in den USA, wenn die Umsetzung des Plans hakt oder unpopuläre Kompromisse nötig werden. Europa versucht überdies, vom Zaun zum Scharnier zu wechseln. Die Wiederaufnahme der Grenzmission in Rafah, die mögliche Verstärkung polizeilicher Beratung und das Versprechen auf Wiederaufbauhilfe sind keine Nebensätze, sondern die Infrastruktur politischer Glaubwürdigkeit. Zugleich birgt das Mandat jedoch auch Reputationsrisiken. Jeder Sicherheitsvorfall kann die Mission politisieren und den Eindruck von Parteilichkeit nähren. Deshalb brauchen die europäischen Bausteine klare Auftragstexte, Daten- und Schutzabkommen und Exit-Kriterien, die Missverständnisse vermeiden. Was bedeutet das zusammengefasst für die Hauptakteure? Für Israel zielt kurzfristig die sichere Rückkehr der Geiseln und die Verhinderung einer Remilitarisierung Gazas. Mittelfristig die Frage, ob eine Übergangsarchitektur Sicherheit liefern kann, ohne Israels Kontrolle vollständig zu entkoppeln. Für die Hamas ist der Preis der Atempause die Gefahr schwindender Steuerungsfähigkeit. Je langsamer die grundlegenden Dienste zurückkehren, desto einfacher fällt ihr die Erzählung vom Fremddiktat. Für die palästinensische Bevölkerung entscheidet sich alles an der Lebensrealität. Wasser, Strom, Kliniken, Schulen, Löhne und an einer glaubwürdigen Perspektive politischer Repräsentation. Für Netanyahu persönlich bleibt der Prozess eine Gratwanderung zwischen US-Druck, Koalitionsdisziplin und Geiselprotesten. Und für Trump ist der Plan sowohl Außen- als auch Innenpolitik. Er kann schnelle Bilder liefern, freigelassene Geiseln, abziehende Truppen, rollende Hilfskolonnen. Wird aber an 10 Verwaltungsdetails gemessen werden. Die kritischen Punkte sind offensichtlich. Der Rhythmus der Freilassungen ist der empfindlichste Taktgeber. An ihm zeigt sich, ob der Prozess über die erste Runde hinaus stabil bleibt. Die militärische Entflechtung muss so definiert sein, dass humanitäre Korridore sicher bleiben, ohne Israels Sicherheitsapparat nervös zu machen. Das Grenzmanagement braucht Transparenz und Verlässlichkeit. Die für den 14. Oktober avisierten Rafah-Öffnungen stehen dafür exemplarisch. Und schließlich müssen Gefangenenlisten, Identitäten und Abläufe nachvollziehbar sein. Nur so entsteht Vertrauen auf beiden Seiten. Ja, dieser Friedensplan ist kein großer Wurf, der die Endfragen löst, sondern mehr ein eng getakteter Praxistest unter Live-Bedingungen. Der Plan hat Aussicht auf Erfolg, wenn er spürbar Leid mindert, die Verwaltung wieder zum Laufen bringt und der politische Preis eines Rückfalls für beide Seiten höher ist als jeder militärische Vorteil. Hält die Feuerpause, greifen Austausch und Hilfe, öffnen die Übergänge, dann entsteht erstmals seit langem ein belastbarer Pfad zu Verhandlungen. Wenn der Prozess scheitern sollte, gilt aber einmal mehr, dauerhafte Sicherheit braucht politische Perspektive und Hilfsmaßnahmen laufen ins Leere, wenn es keinen Neustart einer Verwaltung gibt, die auch längerfristig funktioniert.
So, kommen wir also nun zu unserem Hauptthema, das wir, wie schon in unserer letzten Folge, dem sogenannten Herbst der Reformen widmen wollen. Während es in unserer Episode vom 7. September jedoch schwerpunktmäßig um einen Kabinettsbeschluss zum neuen Wehrdienst ging, gibt es mittlerweile weitere Reformbeschlüsse der Bundesregierung und 3 Aspekte dieser neueren Beschlüsse wollen wir uns also diesmal kernthematisch ansehen. Beginnen wollen wir mit den schwarz-roten Plänen zur sogenannten neuen Grundsicherung, die das Bürgergeld in seiner bisherigen Form reformieren soll. Wenn man den Worten von CSU-Chef Markus Söder folgt, kommt die Reform gar einer Abschaffung des Bürgergeldes gleich, da er sich zuletzt mit den markanten Worten zitieren ließ, das Bürgergeld ist jetzt Geschichte. Diesen Wortlaut kritisierte aber unter anderem die zuständige Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD umgehend. Also wird es doch nicht ganz so hart? Schauen wir mal in Ruhe auf die Pläne. Kurzfassung vorweg. Schwarz-Rot will das Bürgergeld in neue Grundsicherung umbenennen, mit Vermittlungsvorrang, schärferen Mitwirkungspflichten und härteren Sanktionen. Politisch verkauft die Koalition das als Kurs. Weniger Verwaltung, mehr Vermittlung und ja, Markus Söder bleibt beim großen Satz, das Bürgergeld ist Geschichte. Mindestens als Name stimmt das. Inhaltlich wird's aber erst mit dem Gesetzespaket ernst. Aber was heißt das konkret?
Ja, das heißt, wer arbeiten kann, soll schnell in Arbeit. Fördern und fordern wird neu austariert. Sprich, Unterstützung gibt's weiter, aber wer Absprachen reißt, spürt zügig Konsequenzen. Der Ablauf ist recht klar beschrieben. Erster verpasster Termin, es gibt eine neue Einladung. Beim zweiten No-Show werden 30% gekürzt. Bleibt der dritte Termin auch liegen, stoppen die Geldleistungen komplett. Und wenn im Folgemonat weiter niemand auftaucht, fallen auch Miete und Heizung weg. Das ist die Gangart, die die Koalition in Aussicht stellt. Kritik hieran kommt vor allem aus der Opposition. Die Grünen halten die Komplettnullung für rechtlich hochriskant. Aus ihrer Sicht ist nicht ausgemacht, dass sich vollständige Leistungsausschlüsse bis hin zu Miete und Heizung mit der verfassungsrechtlich gebotenen Menschenwürdesicherung vereinbaren lassen. Der Deutschlandfunk fasst die Linie so zusammen. Die verschärften Sanktionen gelten als rechtlich angreifbar. Es drohten umfangreiche Verfahren, je nach Ausnahmen, Krankheit, Betreuungspflicht. Kurz, das landet vor Gericht. Und diese Befürchtung greift auch der Chef der Jugendorganisation der SPD auf. Juso-Chef Philipp Thürmer spricht offen von Verfassungsbedenken und sagt, Karlsruhe werde sich da schon die Hände reiben. Aber erstmal zurück dazu, wie Schwarz-Rot ihr Vorhaben verkauft. Denn die zuständige Arbeitsministerin entgegnet den Kritikern ja bereits, dass es erstens nur um einen sehr kleinen Teil von Menschen gehe, die man mit derart harten Sanktionen im Blick habe und dass zweitens in Fällen von Krankheit natürlich weiterhin nicht gekürzt werde. Was ist also die Erzählung hinter dem Vorhaben? Wir bringen Menschen schneller in Beschäftigung und verhindern, dass sich Jobcenter in endlos Maßnahmen verlieren. Klingt handfest, entscheidet sich in der Praxis aber daran, ob die Jobcenter mehr Zeit und Kapazitäten für echte Vermittlung bekommen und ob es reale Stellen gibt, die zu Qualifikation, Gesundheit und Betreuungspflichten passen. Sonst steigt am Ende eher die Sanktionsstatistik als die Beschäftigung. Kanzler Merz peilt an, die Reform noch dieses Jahr in den Bundestag zu bringen. Beschluss Anfang 2026, in Kraft treten dann bis Frühjahr 2026. Das ist ambitioniert, aber die Richtung ist gesetzt.
Und im Gespräch mit dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preis setzt der Kanzler nicht nur die Linie, sondern auch den Ton. Der Journalist Preis ordnet noch einmal ein, dass zahlreiche Experten ja davon sprechen, dass die Problematik eines Ausnutzens des Bürgergeldes am Ende so viele Menschen gar nicht beträfe und fragt, ob dem Kanzler daher das Symbol der Drohung wichtiger sei als tatsächliche Einsparungen. Friedrich Merz antwortet darauf sinngemäß, dass er und die Regierung kein Symbol erzeugen, sondern das Problem lösen wollen und dass das Bürgergeld von vielen als eine Art bedingungsloses Grundeinkommen missverstanden worden sei, dieses Missverständnis man nun beseitigen und wieder Arbeitsanreize schaffen wolle. Das sind schon durchaus harte Formulierungen, die gleichzeitig auch von einer, fragwürdigen Problemwahrnehmung des Kanzlers zeugen. Während Arbeitgeber das Vorhaben weitgehend begrüßen, kommt vor allem von Gewerkschaften und Sozialverbänden erwartungsgemäß harte Kritik. Der Paritätische hält die angekündigte Möglichkeit der Vollsanktion für sozial- und verfassungsrechtlich riskant. Der Landesverband Bremen spricht von einer rein populistischen Diskussion. Da geht es darum, im Zweifelsfall den Ärmsten der Armen Geld zu nehmen. Das kann nicht im Sinne unseres Sozialstaates sein, sagt Joachim Schuster, Verbandsvorsitzender des Paritätischen Bremen. Außerdem warnt der Verband weiter, Zitat, durch den Entzug der Lebensgrundlagen bringt man niemanden in Arbeit, sondern treibt Betroffene in existenzielle Not, Zitat Ende. Und die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, warnt vor einem völlig falschen Fokus auf Sozialkürzungen und vor einer gesellschaftlichen Spaltung. Zur Verschärfung beim Bürgergeld sagt sie, Zitat, statt darüber zu diskutieren, wie wir Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren können, sollen nun drakonische Sanktionen verhängt werden, um vielleicht ein paar hundert Menschen aus dem Bürgergeld zu drängen. Das ist absurd, Zitat Ende. Ja, ihr seht, da ist ordentlich Zündstoff drin. Aber wir wollen nicht verkennen, dass man sich unserer Wahrnehmung nach, gerade wenn es um Reformen des Sozialstaates geht, häufig allzu schnell nur auf das böse Bürgergeld stürzt und die Debatte gefühlt rein darauf dann zusammenschnurren lässt. Da wir diesen Fehler nicht machen möchten, wollen wir auch noch auf einen weiteren Aspekt der Sozialstaatsreformen, die Schwarz-Rot plant, zu sprechen kommen. Die sogenannte Aktivrente.
Union und SPD haben sich neben der neuen Grundsicherung unter anderem auch auf die Aktivrente geeinigt und der Gesetzentwurf soll schon in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Die Kernidee ist folgende. Über die sogenannte Regelaltersgrenze, auf die wir im heutigen näher erklärt noch etwas genauer eingehen wollen, erreicht hat und weiter abhängig beschäftigt arbeitet, kann bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Starttermin soll der 1. Januar 2026 sein. Damit will die Regierung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal Anreize für längeres Arbeiten setzen und zweitens dem Fachkräftemangel begegnen. Die offizielle Kostenschätzung liegt bei rund 890 Millionen Euro pro Jahr. Wichtig für die Praxis, die Steuererleichterung soll direkt bei der Lohnzahlung greifen, also nicht erst im Rahmen der Steuererklärung. Und die 2000 Euro sind vom Progressionsvorbehalt ausgenommen. Damit erhöhen Sie nicht indirekt den Steuersatz auf das übrige Einkommen. Ausgeschlossen sind allerdings Gewerbetreibende, Freiberufler und Selbstständige in Land- und Forstwirtschaft. Ebenso Minijobber und über das Pensionsalter hinaus aktive Beamte. Politisch ist das ein klarer Fokus auf klassische Angestelltenverhältnisse. Ja, was bedeutet das für Rentnerinnen und Rentner dann ganz konkret? Wer im Ruhestand weiter angestellt arbeitet, kann zukünftig bis zu 24.000 Euro im Jahr steuerfrei zusätzlich zum Rentenbezug verdienen. Alles oberhalb dieser Schwelle ist regulär zu versteuern. Die Aktivrente greift erst ab Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Frühverrentung oder vorgezogene Altersrenten werden nicht einbezogen. Für die politische Kommunikation ist das entscheidend, denn es geht nicht um Rente mit 70, sondern um freiwillige Erwerbstätigkeit im Rentenalter mit einem klaren Steuerbonus. Wir wollen mal versuchen, diese Maßnahme etwas einzuordnen. Die Aktivrente ist Teil eines größeren rentenpolitischen Pakets, das neben der steuerlichen Aktivierung älterer die Stabilisierung des Rentenniveaus und eine Stärkung der Betriebsrenten vorsieht. Damit reagiert die Regierung auf den doppelten Druck aus Demografie und Arbeitsmarkt. Mehr Ruheständler, weniger Nachwuchs und zugleich Branchen, die händeringend Personal suchen. Insofern ist der Schritt folgerichtig, reiht sich aber in einen Instrumentenmix ein, der vom Rentenniveau bis zur betrieblichen Altersvorsorge reicht.
Ökonomisch ist die Bilanz jedoch eher ambivalent. Der wissenschaftliche Blick zeigt, kurzfristig profitieren vor allem jene, die ohnehin noch arbeiten, häufig besser verdienende Ruheständler. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, kurz DIW, beziffert die unmittelbare Zielgruppe auf rund 230.000 erwerbstätige RentnerInnen und warnt vor unsicheren Beschäftigungseffekten. Ob wirklich zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden, hängt von der Reaktion der Arbeitgeber, Arbeitsbedingungen und der körperlichen Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Berufen ab. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln wiederum hält die Maßnahme für zu teuer und den Nutzen für unklar. Je nach Ausgestaltung könnten die fiskalischen Mindereinnahmen sogar deutlich höher ausfallen als die Regierungsannahmen. Politisch verschiebt die Aktivrente gleich mehrere Linien. Erstens Verteilung und Gerechtigkeit. Weil Selbstständige außen vor bleiben, entsteht eine Ungleichbehandlung zwischen Angestellten und selbstständigen SeniorInnen, ein Reizpunkt, den Verbände bereits adressieren. Zweitens Arbeitsmarkt. In Engpassbranchen wie der Pflege, Bildung oder dem Handwerk könnte der Anreiz helfen, Erfahrungswissen länger zu halten. Ob das reicht, um Lücken spürbar zu schließen, bleibt jedoch offen. Drittens Bürokratie und Zielgenauigkeit. Entscheidend ist, dass der Bonus einfach, planbar und rechtssicher ankommt, sonst verpufft der Effekt. Die Aktivrente ist also kein Paradigmenwechsel, sondern ein gezielter Steuerhebel. Sie belohnt diejenigen, die freiwillig länger arbeiten können, schafft aber keinen neuen Rentenanspruch und keine Pflicht zur längeren Lebensarbeitszeit. Sie kann den Arbeitsmarkt entlasten, wenn Betriebe flexible Modelle anbieten wie Teilzeit, altersgerechte Aufgaben oder so etwas wie Qualifizierung on the Job. Ohne diese Flankierung allerdings bleibt der steuerliche Bonus allenfalls eine schöne Erzählung, aber wenig wirksam in den Berufen, in denen die Arbeit körperlich hart ist. Zur Finanz- und Fiskalwirkung lässt sich noch sagen, dass das Finanzministerium laut Referentenentwurf mit 890 Millionen Euro Steuermindereinnahmen jährlich rechnet. Eine bis 2029 laufende Evaluation soll dann zeigen, ob der Bonus tatsächlich die Erwerbstätigkeit im Alter steigert und ob eine Ausweitung etwa auf Selbstständige geboten oder finanzierbar ist. Diese Evaluationsklausel ist mehr als eine Fußnote. Sie entscheidet letztlich potenziell darüber, ob die Aktivrente als dauerhaftes Instrument bleibt, nachjustiert oder begrenzt wird.
Die Aktivrente kann kurzfristig Einsatzzeiten verlängern, Know-how sichern und flankierend zur Fachkräftestrategie wirken. Sie riskiert aber eine Schieflage. Wer gesund, qualifiziert und angestellt ist, profitiert überproportional. Wer selbstständig war oder in belastenden Berufen gearbeitet hat, schaut eher in die Röhre. Wirkung bekommt der Steuerbonus dort, wo Arbeitgeber altersgerechte Arbeit ermöglichen, nicht dort, wo Beschäftigte ab 60 in der Praxis kaum Schichten leisten können. Und fiskalisch gilt, der Preis steht fest, der Ertrag muss sich erst noch erweisen. Mit dem Kabinettsbeschluss wechselt die Aktivrente vom Prinzipienstreit in den Gesetzgebungsmodus. Das Signal an die Wirtschaft ist Planbarkeit ab 2026. Das Signal an die Länder: Mitfinanzierung durch geringere Steuereinnahmen. Und das Signal an die Gesellschaft: längeres Arbeiten wird belohnt, nicht verordnet. Ob daraus mehr Beschäftigung wird, entscheidet sich aber vor allem im Alltag der Betriebe, an Dienstplänen, Gesundheitsschutz und Führungskultur und nicht nur im Bundesgesetzblatt.
Ja, und zu guter Letzt blicken wir auf das, worauf sich die Bundesregierung in puncto Verkehrsinfrastruktur und E-Mobilität noch geeinigt hat. Die Überschrift über dem Verkehrspaket könnte man so zusammenfassen: Alles, was baureif ist, wird gebaut. Kanzler Merz hat das nach dem Koalitionsausschuss ausdrücklich genau so gesagt. Gemeint sind Straße und Schiene. Zusätzlich sollen 3 Milliarden Euro bereitgestellt werden, die aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität umgeschichtet werden. Der Zeitraum für diese Umschichtung ist fixiert und sie soll nur zwischen 2026 und 2029 erfolgen. Zudem soll nach 2 Jahren geprüft werden, wo man steht und ob diese 3 Milliarden ausreichen. Politisch ist das Signal klar: weniger Planungsstau, mehr Baufreigaben und möglichst bitte sofort. Im Klartext heißt das: Projekte, die planfestgestellt und vergabereif sind, sollen vom Aktenordner auf die Baustelle wandern. Die 3 Milliarden sind explizit für den Straßenbau verabredet, parallel bleibt aber der Anspruch bestehen, auch die Schiene zu bedienen. Genau hier beginnt allerdings die Debatte. Kritiker sehen einen spürbaren Straßenbias, während bei der Bahn Finanzierungslücken fortbestehen. Selbst Befürworter des Pakets verweisen darauf, dass die Baureife vieler Schienenprojekte zwar näher rückt, die Mittel dafür aber nicht überall gesichert sind. Kurz gesagt, die Bagger fahren zuerst da los, wo es die Kassenlage zulässt, und das ist aktuell häufiger die Straße als die Schiene. Vermutlich ist hiermit auch zu begründen, weshalb man sich aktuell im Koalitionsausschuss bisher nicht auf eine Antwort zu der Frage nach einer Lockerung des für 2035 geplanten Verbrenneraus einigen konnte. Und trotzdem soll es auch neue Anreize für die E-Mobilität geben. Denn für E-Autos plant die Koalition gezielte neue Kaufanreize. Diese sollen nicht durch einen Gießkannenbonus, sondern gezielte Unterstützung für kleine und mittlere Einkommen erfolgen, finanziert aus dem EU-Klimasozialfonds plus rund 3 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Details wie Preis- oder Einkommensgrenzen und die genaue Auszahlungsform, also ob es am Ende um Zuschüsse beim Kauf, einen Abzug beim Händler oder eine steuerliche Lösung geht, werden im Detail aber wo erst im Gesetz folgen. Die politische Botschaft ist trotzdem bereits klar: mehr Steckdose, weniger Preisschmerz, sozial fokussiert und EU mitfinanziert.
Ja, parallel zu den Detailüberlegungen für die Ausgestaltung bei den Anreizen zur E-Mobilität, das wollen wir im Block für Infrastruktur noch erwähnen, gibt es einen Aspekt, der bereits im Parlament beschlossen wurde und nicht mehr nur im Kabinett liegt. Im Bundestag läuft das große Sondervermögen für Länder und Kommunen an. Ein zusätzlicher Hebel, damit Investitionen vor Ort, beispielsweise für Schulen oder marode Spielplätze, nicht an leeren Haushalten scheitern. Der Bundestag hat den Weg für 100 Milliarden Euro freigemacht. Wie viel davon wann in Rathäusern und Bauämtern ankommt, hängt jetzt an Auszahlungsrhythmus, Kofinanzierung der Länder und am Verteilungsschlüssel. Erst einmal gilt also, aus Sicht mancher Landräte und Bürgermeister wohl leider, Geld in Sicht. Tempo und Verteilung liegen jetzt aber erstmal im Bundestag und bei den Ländern. Erste Berichte skizzieren dabei eine Zuweisung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Das hieße, große Flächen und Bevölkerungsländer kassieren größere Anteile, Stadtstaaten kleinere. So oder so dürfte damit zu rechnen sein, dass spätestens mit den Haushaltsbeschlüssen für 2026 erste sichtbare Projekte in den Kommunen anlaufen. Möglicherweise könnt ihr also schon im kommenden Sommer in einem modernisierten Freibad schwimmen gehen oder seht zumindest schon die Bagger auf den Wiesen rund ums Becken.
Wie bereits beim Thema Aktivrente angekündigt, geht's im heutigen Näher erklärt um die sogenannte Regelaltersgrenze, die essentiell ist, wenn es um das Thema Rente geht. Was ist diese also? Die Regelaltersgrenze ist das gesetzliche Alter, ab dem man die reguläre Altersrente ohne Abschläge bekommt. In Deutschland steigt diese Grenze schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Für alle, die 1964 oder später geboren sind, gilt abschlagsfreie Rente erst ab 67. Für die Jahrgänge 1947 bis 1963 verschiebt sich der Startpunkt stufenweise, zum Beispiel liegt er beim Jahrgang 1958 bei 66 Jahren, beim Jahrgang 1960 bei 66 Jahren und 4 Monaten und so weiter, bis die 67 erreicht ist. Wichtig, die Regelaltersgrenze ist nicht gleichbedeutend mit Rente mit 63. Letztere ist eine Sonderform, also eine Rente für besonders langjährig Versicherte. Sie war für ältere Jahrgänge tatsächlich mit 63 abschlagsfrei möglich, wurde aber ebenfalls angehoben und liegt für jüngere Jahrgänge, etwa ab 1964, nun bei 65 Jahren. Wer nur 35 Versicherungsbeitragsjahre hat, also als langjährig versichert gilt, kann vorzeitig in Rente gehen, muss dann aber dauerhafte Abschläge hinnehmen, derzeit von 0,3% pro Monat bis maximal 14,4%.
Umgekehrt geht es auch später. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeitet und den Rentenbeginn aufschiebt, erhält Zuschläge. Aktuell 0,5% pro Monat, also 6% pro Jahr. Und profitiert zusätzlich von weiteren Beiträgen. Kurz gesagt, die Regelaltersgrenze markiert den abschlagsfreien Normalfall. Drumherum gibt es flexible Vor- und Nachlöse mit klaren finanziellen Folgen.
Jetzt hätten wir es schon wieder fast für heute. Was bleibt uns resümierend nach dieser Folge noch zu sagen? Oder anders gefragt, was wird nach diesem Herbst der Reformen mutmaßlich bleiben, außer dicken Papieren, vielen Versprechungen und bei manch einem noch dickeren Bauchschmerzen? Kurz gesagt, viel Anspruch und wohl wenig Entlastung auf Knopfdruck. Bei der neuen Grundsicherung dreht die Koalition die Pflichtschraube an. Das kann einzelne Totalverweigerer treffen, wird aber auch nur dann mehr Menschen in Arbeit bringen, wenn die Jobcenter wirklich Zeit, Personal und vor allem ausreichend passende Stellen tatsächlich haben. Politisch ist das ein hartes Signal, rechtlich bleibt es heikel und wird Gerichte beschäftigen. Unser Maßstab bleibt dabei Rechtsklarheit plus Menschenwürde. Anders verliert der Staat Vertrauen, bevor die Reform wirkt, und damit wären wohl Ziele für Parteien und Wählerschaft verfehlt. Die Aktivrente setzt dagegen auf den lockenden Zuckerwürfel. Benjamin Blümchen lässt grüßen.
Töre.
Gut improvisiert, Herr Kollege. Du bist voll scharf auf diese 2000 Euro, wa?
Ja, aber das dauert noch ein bisschen.
Ja, immerhin bis zu diesen 2000 Euro monatlich steuerfrei winken dann nämlich für weiterarbeitende Rentnerinnen und Rentner. Clever für Betriebe, die Erfahrung halten wollen, aber nur dort, wo Arbeit altersgerecht organisiert wird bzw. werden kann. Für harte körperliche Jobs ist ein Steuerbonus allein kein Hebel. Und wer selbstständig war, bleibt ohnehin aktuell außen vor. Auch hier gilt, der Praxischeck im Betrieb entscheidet, nicht die Pressekonferenz in Berlin. Die angekündigte Evaluation ist sinnvoll, sie muss dann aber auch Konsequenzen haben, wenn der Effekt kleiner ausfällt als erhofft.
Und bei der Verkehrsinfrastruktur? Die zusätzlichen Milliarden fließen vor allem in die Straße, während die Schiene erneut um Priorität ringt. Parallel sollen sozial zielgenaue E-Auto-Anreize kommen. Ob das im Alltag ankommt, entscheidet das Förderdesign. Unkompliziert, planbar, an der Steckdose spürbar. Für die Kommunen heißt es, Geld in Sicht, aber Verteilungsschlüssel, Kofinanzierung und Baukapazitäten bleiben die Nadelöhre. Manches hierzu also bleibt aus unserer Sicht am Ende der heutigen Folge erstmal nur bei einer Absichtserklärung und wir dürfen gemeinsam mit euch gespannt bleiben. Und in der Gesamtschau können wir am Ende sagen, die politische Erzählung von mehr arbeiten und schneller bauen wird in der Wirklichkeit an 5 Stellschrauben hängen. Erstens, Gesetzestexte, die vor Gerichten halten. Zweitens, tatsächliche Umsetzungsfähigkeit in Jobcentern und Verwaltungen. Drittens, Planungs- und Baukapazitäten vor Ort. Viertens, soziale Zielgenauigkeit bei der E-Förderung. Und fünftens, ehrliche Evaluation statt Symbolpolitik bei der Aktivrente. Wenn diese Schrauben greifen, kann der Herbst tatsächlich ein Reformstart sein. Wenn nicht, bleibt er ein Kapitel in der großen deutschen Phrasenliteratur.
Ja, und für heute wünschen wir euch wie immer an dieser Stelle einen guten Start in die neue Woche und hoffen, euch hat unsere Sendung gefallen. Wenn ja, aktiviert gerne die Glocke, sofern ihr uns über Spotify hört, oder abonniert uns im Podcast-Player eurer Wahl, dann verpasst ihr auch unsere nächste Folge sicher nicht. Diese wird, wie angekündigt, bereits in 3 Wochen, also am 2. November, erscheinen. Natürlich sind wir immer auch offen für Kritik und Wünsche. Die könnt ihr per E-Mail loswerden oder ihr kommentiert direkt unter unsere Folge. Das zum Beispiel geht bei Spotify. Probiert es doch mal aus und bleibt gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Ciao, ciao und gute Zeit.